Für unsere Zwecke erheben sich nun, nachdem wir das Grundsätzliche ausgeführt haben, es erhebt sich die Frage, wo kommt in der Bergpredigt die mehrschichtige, wir sagen es in der Fachsprache, hermeneutische, also verstehenskundliche Verortung der Worte Jesu zum Tragen? Und wie lässt sich diese Erkenntnis beim Verstehen der Bergpredigt fruchtbar machen? Nun, in Beantwortung dieser Frage bin ich bei der Lektüre des Matthäusevangeliums, Kapitel 5 bis 7, auf einige Texte gestoßen, die in diesem Zusammenhang doch bemerkenswert sind. Da haben wir einmal die Seligpreisungen. Und hier die Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 7. Da sagt Jesus, Matthäus 5, 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das hört sich in Verbindung mit Kapitel 6, Verse 1 bis 4, ganz allgemein, wie ein Aufruf zur solidarischen Haltung mit den Notleidenden an, und zwar in der richtigen Gesinnung. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Dort sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 1 bis 4, habt Acht auf eure Almosen. Das Wort Almosen kommt aus dem Griechischen eleemosyne, eleemosyne. Also man kann die Verwandtschaft, diese beiden Begriffe anhand der Konsonanten nachvollziehen. Das deutsche Almosen kommt aus dem griechischen eleemosyne und heißt so viel, eleemosyne heißt Barmherzigkeit, aber daraus ist dann im Zuge einer Bedeutungserweiterung die barmherzige Unterstützung der Armen geworden. Und daher also bei Martin Luther das Wort habt Acht auf eure Almosen. Eben im Kontext des Wanderapostolats verstand man dann dieses Wort in den Gemeinden als einen entschiedenen Appell für die leiblichen Bedürfnisse der Wanderapostel uneigennützig aufzukommen. Ein anderes Wort, Matthäus 5, Vers 11, da heißt es, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Eine Verheißung, selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, das ist eine Verheißung, der gegen Ende des ersten Jahrhunderts ein weit höheres Gewicht beigemessen wurde, als in den Tagen Jesu selbst. Warum? Es war damals schon eine Zeit, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, wo die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Synagoge in eine sehr grundsätzliche Richtung gelaufen ist. Für das Judentum hat sich nämlich die Frage gestellt, was machen wir denn mit den Brüdern und Schwestern, also Juden, die sich zu Christus bekennen. Und das Christentum hatte aus jüdischer Sicht die Problematik, dass es universal konzipiert war. Der Apostel Paulus hat die Augen der Apostel für die universale Bedeutung der Botschaft Jesu geöffnet, und durch diese neue Perspektive des Universalismus ist das jüdische Nationalwesen oder das Volksverständnis des Judentums eben als Volk aufgrund einer ganz bestimmten Abstammung von den Patriarchen und so weiter unterlaufen worden. Und für die Synagoge hat sich die Frage gestellt, also wie stehen wir denn zu diesem neuen Phänomen des Universalismus? Und die traditionsverpflichteten Juden haben gesagt, also wenn wir dem Universalismus folgen, dann verlieren wir unsere jüdische Identität. dann lösen wir uns auf. Und dagegen hat sich natürlich eine Mehrheit unter den Juden entschieden und gesagt, wir wollen unsere Identität im Zeichen unserer völkischen Zugehörigkeit konstituieren und nicht im Zeichen des Universalismus. Das ist der grundlegende Unterschied, der dann eben zu enormen Konflikten geführt hat. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Apostels Paulus. Und das Ende war, dass im Jahre 95 die rabbinische Synode von Jamnia beschlossen hat, sich von all den Brüdern und Schwestern zu trennen, die Christus angenommen haben. Und damit waren natürlich auch physische Konflikte verknüpft. Ich komme jetzt zu einem anderen Text, der ähnlich zu verorten ist, nämlich Matthäus 5,17. Da lesen wir, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das klingt zunächst so, als wollte sich Jesus vor dem Vorwurf des Liberalismus verwahren. Aber man versteht eigentlich diesen Satz nicht. Er steht da ganz unvermittelt da. Man weiß nicht, wie man ihn historisch einordnen soll. Nun, eigentlich aktuell war dieses Problem einige Jahrzehnte später, in den Tagen der Heidenmission. Da wurden die Judenchristen von ihren traditionsverpflichteten Brüdern verdächtigt, das mosaische Gesetz aufzuweichen. Wenn demnach Matthäus Jesus gegenüber seinen Zuhörern Stellung beziehen lässt, dann tut er es vor allem im Hinblick auf die gegenwärtige Kontroverse zwischen der Kirche und der Synagoge im Zusammenhang mit dem Gesetz. Aus dieser Zeitperspektive sind auch die radikalen Ermahnungen Jesu gegen die materiellen Sorgen in Matthäus 6 in den Versen 24 bis 34 zu lesen. Matthäus 6, 24 bis 34, auch das lese ich in verkürzter Form. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Macht euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgende Tag wird schon für das eigene sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Sorgen. Soweit die Worte Jesu. Wer unter den Zuhörern Jesu für eine Familie aufzukommen hatte, der kam nicht daran vorbei, für Haus, Hof und Vieh zu sorgen und zu planen. Daher dürfte der Ruf Jesu zur Sorglosigkeit gegenüber den notwendigsten Bedürfnissen des morgigen Tages in den Ohren der durchschnittlichen Leute von damals genauso fremdartig geklungen haben wie uns heute. Geht man jedoch davon aus, dass mit dem Appell zur Distanz gegenüber den Sorgen des kommenden Tages Menschen gemeint sind, die eben als Wanderapostel in die buchstäbliche Nachfolge Jesu getreten sind, dann versteht man den ungeschminkten Hinweis, dass das Jagen nach Geld und der ungeteilte Einsatz für den Dienst dem Evangelium abträglich ist. Diese zwei Sachen sind inkompatibel. Und umso existenzbefreiender ist dann natürlich auch die Zusage, dass für sie gesorgt wird. Sie müssen es nicht tun. Damit kommen sie nicht in Interessenskonflikte. Ähnlich können die Bitten im Vater Unser, Matthäus 5, Vers 9, bis 13 verstanden werden, nämlich wenn man sie auf die Situation des Wanderapostolats hin befragt, wenn es etwa heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Ist doch diese Bitte gerade für Menschen aktuell, die heute nicht wissen, wo sie morgen sein werden. Das Vaterunser lehrt sie, diese Frage einschließlich der Sorge um das tägliche Brot, um Nahrung und Kleidung Gott zu überlassen. Er wird sie so führen, dass sie auf Menschen stoßen, die ihnen diesen barmherzigen Dienst erweisen werden. In Matthäus 10, jetzt überschreite ich die Bergpredigt, ich komme zu der Missionsrede, in Matthäus 10, Vers 9, wird den wandernden Aposteln das Gebot mit auf den Weg gegeben, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kleinod für den Gürtel, keinen Proviantsack auf den Weg, nicht zwei Unterkleider, keine Schuhe und keinen Stock, denn der Arbeiter ist seine Speise wert. Kurz, die wandernden Brüder sollen so für ihre Reise keinerlei Vorsorge treffen, heißt das. Umsetzen ließ sich diese Forderung nur unter dem Gesichtspunkt, dass die wandernden Brüder damit rechnen durften, jeden Tag aufs Neue Quartier und Verpflegung zu empfangen. Am Ende des ersten Jahrhunderts konnte ihnen dies im syrisch-palästinensischen Raum auch in Aussicht gestellt werden. Sie konnten damit rechnen, dass für ihre Existenz gesorgt ist. Dies vor Augen konnte Matthäus das Jesuswort in der Bergpredigt Kapitel 7 in den Versen 7 und 8 verorten, wenn es etwa heißt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir merken schon, die vertrauten Worte der Bergpredigt, die wir gewöhnlich im Kontext des Gebetes zu Gott verorten, bekommen im Kontext des Wanderapostolats einen ganz neuen Sinn. Ein letztes. In Matthäus 7, in den Versen 15 und 16, warnt Jesus seine Zuhörer vor den falschen Propheten. Gemeint sind Leute, die von Ort zu Ort ziehen und mit ihrer äußeren Erscheinung und mit ihren salbungsvollen Reden sich das Ansehen eines Propheten erschleichen. In Wirklichkeit sind sie fromme Betrüger. Das erkennt man daran, dass zwischen ihren Worten und ihren Werken einfach ein gähnender Abstand besteht. In Kapitel 7, Vers 21 schließlich, werden gewisse Propheten, Exorzisten, also Teufelaustreiber und Wundertäter, davor gewarnt, dermaleinst vor Christus als dem Weltenrichter zu erscheinen und mit Berufung auf ihre Werke und ihre Taten den Anspruch auf das ewige Leben zu erheben. Sie werden vom Heil ausgeschlossen werden, weil sie am Willen Gottes vorbeigehandelt haben. Es ist schwer zu sagen, in welcher ursprünglichen Situation und in welcher Wortgestalt diese Ermahnungen verortet waren. Fest steht, dass sie in ihrer matthäischen Fassung bereits an Christusgläubige gerichtet sind. Nicht? Darum ist es ja erklärlich, warum schon an dieser Stelle das Wort Christus oder die Selbstbezeichnung Christus vorkommt. Ja? Das ist nur möglich, weil man weiß, dass diese Worte aus der Rückschau heraus geschrieben worden sind. Und darum kann Matthäus Jesus an dieser Stelle Christus nennen. Und zwar in einer Zeit eben, in der Jesus als der eschatologische Richter bereits verehrt wurde und die Gemeinden, die Männer hinausgesandt haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie konfrontiert waren mit frommen Betrügern, die die Gastfreundschaft der Brüder und Schwestern für sich ausgenutzt haben, indem sie auf Wanderschaft gegangen sind und dann in den Häusern der Geschwister eingekehrt sind. So liest man etwa in der Didache, eine Gemeindeordnung aus dem Jahre 130 nach Christus: Wenn einer zu euch kommt, der sich als Prophet ausgibt, dann sollst du wissen, wenn er einen Tag bei dir ist und einen zweiten Tag bei dir ist, dann ist er ein Prophet. Aber wenn er noch am dritten Tag da ist, dann sollst du wissen, dass er ein falscher Prophet ist, den der Herr nicht gesandt hat. Ja. Soweit also ein paar Begriffe, die wir verortet haben. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang angeschnitten habe, nämlich ich komme auf die eine weitere redaktionelle Perspektive der Evangeliumsschreibung zurück. In der neutestamentlichen Forschung steht immer wieder die Frage im Raum: Wie wurde die Erinnerung an das Leben und an die Lehre Jesu in den ersten Jahrzehnten nach seiner Himmelfahrt lebendig erhalten? Diese Frage drängt sich auf, da in den ersten 3 bis 4 Jahrzehnten, also ich würde sagen bis zur Abfassung des Markus-Evangeliums, die Jesus-Tradition nur mündlich existierte. Zudem, als man daran ging, die Berichte über Jesus schriftlich festzuhalten, gab es nur wenig Exemplare von Abschriften. Es waren Exemplare, die zudem noch im Privatbesitz waren. Vor der Erfindung des Buchdrucks um 1450 kostete der Besitz eines Buches aus Pergament ein Vermögen. Man rechnet, dass 1200 Schafe für die Erstellung einer Bibel, einer Vollbibel, notwendig gewesen, also die Schlachtung von 1200 Schafen notwendig war. Und natürlich ein enormes Geld gekostet hat. Mit anderen Worten, bis an die Schwelle der Neuzeit waren die meisten Christen, Lernende wie Lehrende, auf die mündliche Weitergabe und auf ihr Gedächtnis angewiesen, wenn sie über die Bibel sprachen. Wie haben sie das geschafft, fragt man sich. Wie zuverlässig war dieser mündlicher Bericht? Wie weit konnten sie sich auf ihr Gedächtnis verlassen? Antworten auf diese Frage gibt heute die sogenannte Redaktionsgeschichte der neutestamentlichen Schriften. Versierte Bibelkenner sind schon eigentlich früh auf Strukturen im Aufbau der Evangelien aufmerksam geworden, die mehr mit antiker Literatur als mit Berichterstattung im historischen Sinne etwas zu tun haben. Das zeigt sich beispielsweise im Evangelium des Matthäus und hier einige Belege dafür. Wie Markus, also es geht jetzt um die Frage, wie bereitet man Texte so vor, dass sie nachher im Gedächtnis behalten werden und mündlich weiter transportiert werden können. Es geht also um ganz bestimmte Techniken, um Strukturen, die eine solche geistige Arbeit ermöglichen. Wie Markus und Lukas, so kleidet auch Matthäus seinen Erzählstoff über Jesus in den Rahmen eines Reiseberichtes, bezogen auf ein Jahr, das von Frühjahr bis Frühjahr dauert. Jesus wächst in Galiläa, also in Nazareth, heran, begibt sich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens an das Ostufer des Jordans in Judäa, um sich hier von Johannes taufen zu lassen. Anlässlich der Gefangennahme des Täufers kehrt Jesus nach Galiläa zurück, um sich dem Zugriff des Herodes zu entziehen, nimmt seinen Wohnsitz in Kapernaum am See Genezareth, vermutlich im Hause des Petrus, und durchzieht von hier aus kreuz und quer, heilend und predigend, das galiläische Land und die umliegenden Städte. Danach begibt er sich nach Judäa, und zwar ins Ostjordanland, und zieht dann über Jericho nach Jerusalem hinauf, wo er dann am Passafest infolge seiner Verurteilung und seiner Hinrichtung diese Reise beendet. Nicht? Also eine relativ einfache Konstruktion, die es ermöglicht, die Jesusgeschichte schön einzuordnen und mündlich wiederzugeben. Soweit der große literarische Rahmen der Jesusgeschichte im Matthäusevangelium. Ähnlich auch bei Lukas und bei Markus, aber nicht so ausgeprägt. Nun, innerhalb dieses großzügigen zeitlichen Rahmens ordnet Matthäus seinen Erzählstoff, das heißt die Taten und die Sprüche Jesu. Das sind die zwei entscheidenden inhaltlichen Kategorien. Die Taten auf der einen Seite, Geschichten, Wunder und so weiter, und die Worte auf der anderen Seite. Er ordnet diesen zweifaltigen Erzählstoff in Themen, und zwar in Themen. Das Gerüst der Darstellung besteht aus 8 großen Reden. Das heißt, Sprüchesammlungen, aufgelockert durch eingestreute Ereignisberichte, die ebenfalls in Blöcke gefasst sind. Also sie sind strukturiert. Man erkennt hinter dem Ganzen schon ein ganz bestimmtes System. Es geht also nicht um eine chronologische, historische Ordnung, sondern um eine systematische, systematisierte Ordnung. Da haben wir als erstes zunächst einmal die Einleitung, nämlich repräsentiert durch Jesu Stammbaum als Überleitung vom Alten zum Neuen Testament, Geburt und Kindheit Jesu, Kapitel 1 und 2. Es folgt der Antritt seines messianischen Wirkens durch Taufe und durch die Versuchungsgeschichte. Da wird Jesus bestätigt als der Gesandte Gottes. Und dann kommen die Reden. Gut, da kommt die Jüngerberufung, aber dann kommen die Reden. Erste Rede, quasi die wichtigste, könnte man sagen, die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Dann zweite Rede, Worte zur Aussendung, Matthäus 10, die große Missionsrede. Dritte Rede, die Gleichnisse, alle beieinander zusammen. Nicht? Man versteht, aus memotechnischen Gründen ist das äußerst praktisch. Vierte Rede, die Offenbarung des Menschensohnes in Kapitel 16. Also was sagen denn die Leute, wer und was des Menschensohn sei? Nicht? Und dann gibt Petrus die Antwort und im Anklang oder in Anknüpfung an das kommen dann andere messianische Aussagen. Fünfte Rede, Sprüche betreffs der Gemeinde, Gemeindedisziplin, Matthäus 18, wie man in der Gemeinde miteinander umgehen soll. Sechste Rede, Sprüche über das Himmelreich, Kapitel 20. Und dann siebte Rede, Streitgespräche mit verschiedenen Gegnern, Schriftgelehrten, Herodianen und dergleichen. Und schließlich achte Rede, das sind Logien, das heißt Sprüche über die Endzeit, Matthäus 24 und 25. Es sind dies 8 Themenblöcke. Das ist kein Zufall, dass es 8 sind. Matthäus hat eine ganz besondere Vorliebe für gewisse Zahlen, wie eben die Zahl 8 der großen Reden, die Zahl 8 der Seligpreisungen oder auch die Zahl 8 im achtfachen Wehe über die Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus 23. Ebenso wichtig ist ihm die Zahl 7. Beispielsweise bildet die Zahl 7 ein wichtiges Strukturelement im Stammbaum Jesu. Dort redet Matthäus explizit von 3x14 Zahlen. In der Zahl 14 ist die Zahl 7 zweimal vorhanden. Das hat natürlich dann auch mit der Zahlensymbolik in der Bibel, überhaupt in der antiken Kultur, eine wichtige Rolle oder zu tun. Oder man denke an die 7 Bitten im Vater Unser. Derlei numerische Strukturelemente und wiederkehrende Wendungen sind nicht so sehr der literarischen Schönheit geschuldet, sie haben vielmehr eine didaktische, eine memotechnische Funktion. In einer Kultur, in der das allgemeine Wissen mündlich weitergegeben wird, lernt man vieles auswendig. Zum Auswendiglernen von langen Texten helfen Gedächtnisstützen, immer wiederkehrende Zahlen und Formulierungen oder auch bestimmte Schlüsselbegriffe. In diesem Zusammenhang finden wir in allen drei synoptischen Evangelien die sogenannte literarische Technik des Stichwortanschlusses. Also wenn man versucht, die Texte memotechnisch zu reproduzieren, dann fragt sich ja, wie erinnere ich mich von einem Text zum anderen? Und da hilft man sich bei antiken Texten durch sogenannte Stichwortanschlüsse oder mit Stichwortanschlüssen. Das meint, etliche Aussagen, die Jesus bei unterschiedlichen Anlässen gesprochen haben mag, werden im Zeichen eines Stichwortes locker aneinander gereiht, auch wenn sie inhaltlich kaum etwas miteinander zu tun haben. So finden wir zum Beispiel in Matthäus 18, in den Versen 1 bis 9, Matthäus 18, in den Versen 1 bis 9, eine ganze Kette von kurzen Jesusworten, aufgegleist am Begriff Ärgernis. Dasselbe Phänomen begegnet uns beispielsweise im Markus-Evangelium Kapitel 9, gegen Ende dieses Kapitels von den Versen 40 an bis zum Schluss, wo die Begriffe Salz und Feuer dem Schreiber dazu dienen, eine ganze Anzahl von Jesus-Worten, die miteinander kaum etwas zu tun haben, locker aneinander zu reihen. In Matthäus 18, Verse 12 bis 14, ist das Wort verloren, das die einzelnen Aussprüche miteinander verbindet. Das erinnert uns natürlich zugleich auch an Lukas 15, wo wir gleich drei Erzählungen vorfinden, die im Zeichen des Verlorenen stehen, nämlich das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn. Welche Bedeutung hat die Wahrnehmung dieser literarischen Techniken für den Inhalt eines Evangeliums, fragt man sich, abgesehen von ihrer Funktion als Gedächtnisstütze? Die Bedeutung dieser Wahrnehmung ist nicht zu unterschätzen, denn uns als aufgeklärten, kritisch denkenden Menschen fällt bei der Lektüre von antiken Texten schnell die Frage ein, ja, ist dieser Spruch logisch stichhaltig? Wie kommt Jesus von dieser Sache plötzlich so auf eine andere Sache zu sprechen? Wir sehen keinen logischen Zusammenhang. hat er das überhaupt so gesagt? Und schon stehen wir mitten in einer Diskussion, die uns zur historischen Frage führt. Aber diese Frage ist falsch gestellt. Denn die Evangelisten beabsichtigten nicht, der Nachwelt einen exakten historischen Bericht über Jesus zu hinterlassen, sondern sie wollten mit ihren Erinnerungen an Jesus ihren Glauben bezeugen und den Lesern den Glauben vermitteln und ihren Glauben stärken. Bei dieser Zielsetzung ist die Frage nach historischen Details völlig nebensächlich. Ob jetzt am Grab Jesu ein Engel zugegen war oder zwei Engel zugegen waren, ist völlig nebensächlich. Es ist auch nebensächlich, ob Jesus von Jerusalem vom Ölberg aus in den Himmel gefahren ist oder aus Galiläa. Spielt keine Rolle. Das ist ein historischer Gesichtspunkt zweiter Ordnung. Das Interesse am Zeugnishaften gibt den Evangelisten die Freiheit, die Worte und die Taten Jesu aus ihrem ursprünglichen historischen Zusammenhang herauszulösen und sie nach den Bedürfnissen ihrer gegenwärtigen Adressaten in einem ganz neuen Kontext zu verorten und nachzuerzählen. Auf diese Weise werfen die Evangelien nicht nur ein Licht auf die Worte und auf die Taten Jesu, sondern ebenso auf die Situation der christlichen Gemeinden zur Zeit der Abfassung dieser Zeugnisse. Das ist das Ergebnis meiner Ausführungen. Die Absicht war, den biblischen Texten einen neuen zeitlichen Horizont, ein neues Zeitfenster sozusagen zu eröffnen, und zwar mit Berufung auf die erforschte literarische Situation dieser Texte. Und ich glaube, wenn wir das beim Bibellesen uns zunutze machen, werden wir das eine oder das andere Wort der Evangelien besser verstehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.